Bevor wir jetzt starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, mehr über unsere Partnerschaften mit dem SAK Podcast und dem SAK Radio zu erfahren, dann schaut vorbei auf www.sak.radio und geht da unter Partner. Dort findet ihr alle Infos und dort könnt ihr auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute zu Gast Alexander Schuh von Weiland und Alexander Dauensteiner von Fiesmann im Rahmen der Kampagne Zukunftssicher heizen.
Ihr hört den SHK Radio Podcast.
Dennis hier vom SHK Podcast. Digital mir heute zugeschaltet. Hatte ich bisher auch noch nicht. Zweimal Alexander, Alexander Schuh und Alexander Dauenstein. Seid gegrüßt.
Hallo. Schön, dass wir hier sind.
Und ich redigiere gleich Dauensteiner. Ich habe es eben Dauenstein gesagt,
passt
Dauensteiner.
Schon. Alles
ja,
gut.
Aber trotzdem, danke. Der Richtigkeit halber, das gehört ja dazu. Seid gegrüßt, ich freue mich. Alexander Schuh von der Firma Weiland, Alexander Dauensteiner von der Firma Fiesmann. Wir reden heute vor allen Dingen über eine Kampagne, Zukunftssicher heizen. Da sind beide Firmen dran beteiligt. Und ich möchte euch aber erstmal ganz kurz kennenlernen. Was macht ihr? Ich würde sagen, Alexander Schuh, also Alexander Weiland, habe ich schon liebevoll gesagt, dass ich gesagt habe, ich packe jetzt einfach mal die Firmen dahinter. Also Alexander von Weiland, erzähl doch mal ein bisschen, was hast du bisher gemacht? Wie bist du vielleicht auch zu Weiland und zu der Thematik gekommen?
Ja, vielen Dank erstmal nochmal, dass ich auch dabei sein kann. Interessanterweise fangen ja auch noch beide Firmen mit V an. Das heißt, man könnte das noch nicht mal benutzen. Alex V würde auch nicht funktionieren. Ja, ich bin seit 5 Jahren bei Weiland, bezeichne mich immer gerne als klassischen Lobbyisten. Das ist das, was ich überwiegend tue, in Berlin, teilweise in Brüssel, mit Politikern arbeiten. Aber ich bin auch für Technologieprojekte im Bereich klimaneutraler Gase verantwortlich für den deutschen Markt und bin seit 18 Jahren in der Branche, war mal Geschäftsführer von 2 Unternehmen, die auch im SAK-Bereich tätig sind und bin seit 5 Jahren jetzt bei Weiland.
Ursprünglich dann mal aus dem Handwerk gekommen oder was ganz anderes am Anfang gemacht?
Nee, ich komme eigentlich aus dem BWL, sogar international, habe auch in der SAK-Branche global sogar gearbeitet, auf allen Kontinenten und freue mich eigentlich darüber, jetzt sehr zentral nur Deutschland bearbeiten zu dürfen und bin BWLer. Und habe aber eine hohe Affinität zur Technik, das kann ich zumindest sagen. Das gipfelte dann auch in Entwicklungen wie Brennstoffzelle, da Alexander kennt das, als auch Wasserstoff. Das sind so unsere Leidenschaften, die uns nicht nur mit dem Vornamen, sondern auch im Beruflichen dann zusammengeführt haben, beziehungsweise die überschnitten. Und immer neue Technologien noch, den Menschen nutzen im Bereich von Wärme. Das ist so auf jeden Fall etwas, was auch Antrieb ist. Aber ich bin kein Techniker.
Okay, und ich merke schon, ihr seid euch scheinbar schon mal über den Weg gelaufen. Alexander Dauensteiner von Fiesmann, erzähl du doch mal, wie du eingestiegen bist, bist du zu Fiesmann gekommen, wie ist dein Weg?
Also tatsächlich ist es so, dass wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind und tatsächlich auch einige Parallelitäten haben. Alex Schuh hat es auch gerade gesagt. Ich habe Maschinenbau in Stuttgart studiert, das hört man vielleicht auch noch ein bisschen, das Schwäbische kriegt man nicht ganz weg, ist auch nicht schlimm, finde ich. Und bin dann tatsächlich 2002 zu Weiland gegangen, habe dort 17 Jahre lang gearbeitet. Insofern hat Alex vollkommen recht. Uns treibt, glaube ich, die Innovation an hin zu klimaschonenden Heizen. Da gibt es verschiedene Technologien, über einige werden wir heute sprechen. Und wir haben eigentlich immer dafür gekämpft, hier und da die Welt ein bisschen besser zu machen, sage ich mal. Also mindestens den Kunden Lösungen zu bieten, wo wir halt noch effizienter, noch klimaschonender sind. Das muss auch unser Anspruch sein. Genau, und dann bin ich über verschiedene Funktionen bei Weiland damals auch im Bergischen Land gewohnt, seit gut oder knapp 6 Jahren, nächste Woche am 15. jährt sich zum 6. Mal, bin ich seit 6 Jahren bei Fiesmann dort eingestiegen als, wir nannten das Product Line Owner, das sind Gesamtverantwortliche für Technologien, also Ende-zu-Ende-Verantwortliche für die Brennstoffzelle, habe dann das ganze Gasportfolio, Ölportfolio übernommen, aber auch ähnlich wie Alex Ju von Weiland das Thema grüne Gase, also grüner Wasserstoff zum Beispiel, Umrüstkits für Gasgeräte, und bin heute, nennt sich Director Product Marketing und Regulations, also kümmere mich um die Schnittstelle für alle Marketingmaßnahmen für alle Produkte, aber auch um die Regulierung, über die es ja heute auch noch ein Stück weit gehen wird. Also was gibt uns die Politik vor, welche Ziele, wie können wir die erreichen, vor allen Dingen mit welchen Lösungen.
Genau. Sehr spannend, ja. Also da gibt es wirklich dann ja ganz starke Überschneidung. Und vor allen Dingen, und das passt dann ja eigentlich ganz gut, beide Firmen, beide Personen arbeiten letztendlich ja auch zusammen dann an einer Aktion, an einer Kampagne, an einer Initiative Zukunftssicherheizen. Und ich glaube, da steckt, und das Ganze kommt ja von der Gas- und Wasserwirtschaft, die Initiative, da steckt ja eigentlich schon in der Überschrift das drin, worum es eigentlich geht. Mögt ihr aber vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben, warum? Also warum Weiland, warum Fiesmann das so unterstützenswert finden? Vielleicht einmal zu Alexander von Weiland.
Ja, eine ganz spannende Geschichte eigentlich, weil die Heizungsindustrie in Deutschland, zumindest was Verbrennung angeht, weltmarktführend ist, seit vielen Jahrzehnten. Dort große Konzerne entstanden sind, Fiesmann, Weiland, Bosch mal zu nennen, die ja über ein Jahrhundert alle schon in dem Bereich tätig sind und globale Marktführer sind. Und mit dem sehr starken Ansteigen des Wärmepumpenvertriebs 2020 kann man sagen, weil in den Nuller- und Zehnerjahren war das Geschäft relativ gleichmäßig, was die Wärmepumpe oder auch erneuerbare Energien, Heizungen angeht, gab es dann aber eben diesen Boom aus verschiedenen Gründen. Wir haben eine neue Förderung bekommen und wir hatten eben den Kriegseintritt Russland-Ukraine, was zu einem Boost tatsächlich geführt hat. Und dann etwas, was fast keine Industrie so kennt und auch viele nicht überlebt hätten, einen Einbruch um 50% im Jahr 2024 des Marktes, wo man am Ende des Jahres noch dachte, schlimmer kann es nicht werden. Und dann wurde es aber noch schlimmer, zumindest was das klassische, warum habe ich das gerade so ein bisschen ausgeführt, den klassischen Brit der Verbrennungstechnik der deutschen Weltmarkthersteller angeht, der ist jetzt nochmal eingebrochen. Und wäre das in der Automobilindustrie passiert, wären die alle weg vom Fenster. Das muss man einfach so sagen. Und da haben diese Unternehmen, weil sie breit aufgestellt sind, aber auch frühzeitig Weichenstellungen beschlossen haben, haben eben dafür gesorgt, dass das aufgefangen wird. Also es ging trotzdem nicht ohne Entlassungen. Und man muss konstatieren, das neue GEG, was die Ampel eben 24 auf den Weg gebracht hat, auch mit dem Wärmeplanungsgesetz, hat halt für starke Verunsicherung gesorgt und die Kampagne soll aufklären. Wie auch schon andere Dinge, die wir getan haben, soll es noch stärker zur Aufklärung und zur Versicherung der Marktteilnehmer, der Kunden, des Heizungsbaus, der Industrie und der Politik führen.
Genau, und das ist auch meine Wahrnehmung, vielleicht auch mal Richtung Alexander von Fiesmann, du wirst es wahrscheinlich alles unterstreichen können, weil ihr ja sicherlich auch im Vorwege der Kampagne da schon miteinander gesprochen habt, ja auch die Unternehmen untereinander, wenn man sich daran beteiligt, aber diese Verunsicherung, das ist wahrscheinlich das, was eigentlich den Markt am meisten lähmt, oder?
Ja, genau. Also Alex hat es auch schon gut beschrieben. In erster Linie wollen wir Orientierung schaffen, denn viele Lösungen sind heute ja schon da. Man muss ja eigentlich nicht warten. Da kommen wir auch noch dazu. Und was ich so in der im Rückblick, also alle haben darüber gesprochen, in den 90ern und auch Nullern, dieses Jahrhunderts, was können wir tun, um grünen Strom nach vorne zu fahren? Das haben wir auch sehr.
Du willst Power, Präzision und smarte Technik in einem Werkzeug? Dann check die Rothenberger Romax Nano bei Werkzeugstore 24. Die kompakte Hybrid-Pressmaschine ist klein, smart und ultraleicht. Gerade mal 2,3 Kilo und 37 Zentimeter lang. Und das Beste, sie ist die erste Hybrid-Pressmaschine, die zwei Presskraftstufen in einem Gerät vereint. Mit dem Smart Connectivity Konzept Bluetooth und App arbeitest du nicht nur effizienter, sondern auch richtig komfortabel. Du kannst sogar Standardbacken verwenden oder du nutzt die bis zu 40% leichteren iJaws, um das volle Potenzial rauszuholen. Und weil die Romax Nano ihre Presskraft automatisch anpasst, schaffst du mit einer Akkuladung noch mehr Verpressung. Bei Werkzeugstore24 kannst du dir ein individuelles Set im Konfigurator zusammenstellen und dabei ordentlich sparen. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du zusätzlich eine Gratisbeigabe obendrauf. Also, jetzt vorbeischauen auf www.werkzeugstore24.de. Link und Code findest du in den Shownotes.
Sehr stark gemacht und wir im Wärmemarkt, der ja aus Gebäudewärme und Prozesswärme besteht, haben immer gesagt, Achtung, über 30% der CO2-Emissionen entstehen beim Heizen in den Gebäuden, in der Prozesswärme für die Industrie. Jetzt ist aber Folgendes passiert, man hat quasi ein bisschen übersteuert. Also es sind aus unserer Sicht Dinge in dem Blickfeld gerückt worden, aber gleichzeitig auch offen gesprochen auch handwerkliche Fehler gemacht worden. Da bringt es jetzt nichts mehr, wenn man irgendwelche Leute dafür mit Fingerpointing verantwortlich macht, sondern wir müssen nach vorne gehen. Aber diese Orientierung jetzt zu schaffen und auch Vertrauen in die Lösung zu schaffen, das ist, glaube ich, unser Ansehen, was uns auch eint. Und deswegen über Initiative und Verbände das zu tun. Denn es geht ja nicht um Einzelinteresse von Unternehmen, sondern es geht eigentlich darum, wie kriegen wir die Klimaziele auch im Gebäudesektor beim Heizen hin. Und da arbeiten wir auch gerne zusammen.
Und deswegen glaube ich auch die Initiative vor allen Dingen ja auch, und das sind ja auch viele HörerInnen, die wir auch haben, das Handwerk auch zu stützen, weil die sind ja diejenigen, die am Ende des Tages beim Endkunden, der ja auch relativ verunsichert ist derzeit, stehen und vielleicht auch ein Stück weit Rede und Antwort stehen müssen, beraten müssen, Wege aufzeigen. Und habt ihr da das Gefühl, Alexander, vielleicht auch nochmal vom Weiland, ist das einfach auch zu viel verlangt vom Handwerk?
Also zu viel verlangt wäre falsch ausgedrückt. Es ist viel an Veränderung. Das kann man definitiv sagen, weil ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, Verbrennungstechnik hat fast ein Jahrhundert die Welt des Handwerkers, der sich damit beschäftigt hat, geprägt. Und um es mal ganz simpel zu sagen, viele Jahrzehnte war es Klick-Klack an Austechnik. Dann kamen wir in die Modulation, was schon zu gewissen Problemen im Handwerk führte, und dann kamen plötzlich völlig neue Technologien dazu, wie die Wärmepumpe, wie Holz, wie also Pellets, Hackschnitzel, Gase, neue Gase, und das macht schon nicht einfacher. Das muss man so sagen. Das heißt, das Handwerk, anders als in der Vergangenheit, und es kümmert sich ja das SHK, wie der Name schon sagt, nicht nur um Heizungen, muss viel mehr in Ausbildung und Lernen investieren als in der Vergangenheit. Und man muss sich auch spezialisieren, sonst kann man da nicht mehr auf allen Hochzeiten spielen. Und das sollte man auch nicht. Man sollte sich spezialisieren. Und diesen Umbruch merken wir gerade. Wir merken auch einen Generationsumbruch. Die unter 35-Jährigen, die voll digital groß geworden sind, die vielen Meister über 50 in die 60er rein, die Firmen gegründet haben, da gibt es schon unterschiedliche Auffassungen, auch teilweise über Technologien, wie es weitergeht, und das muss man alles unter einen Hut bekommen. Das geht, aber wir befinden uns eben mit der Wärmewende, mit dieser Transformation, kommen doch jetzt sehr viele Aspekte in kurzer Zeit aufeinander. Auch da wieder die Analogie zur Automobilindustrie, denen gibt man fast 15, 20 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, das Verbrenner aus zu planen. Und wir sind mal eben im Jahr 2022 darüber informiert worden, dass eigentlich 28 Schluss ist. Eine Industrie, wo insgesamt über 1 Million Menschen mit dem Handwerk arbeiten in Deutschland, wird mal eben in 5 Jahren quasi die Technologie weitestgehend aufgekündigt, mit der sie über 100 Jahre zur Weltrang gelangt ist. Und das alles ist in sehr kurzen Zeiträumen. Aber es ist nicht unmöglich, es funktioniert, das sehen wir ja auch. Wir arbeiten auch alle sehr engagiert daran. Aber es ist halt knackig, was den Zeithorizont angeht. Und dann muss man eben auch noch die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sehen, die seit 3 Jahren kein Wachstum bringt. Das lähmt natürlich alle Entscheider, Endkunden, Handwerker, Industrie, auch in wichtigen Entscheidungen nach vorne zu gehen.
Genau, und wenn wir zukunftssicher heizen nehmen, dann geht es ja genau darum, dass eigentlich die Kampagne und auch ja dann ihr und die Firmen sagen, eigentlich gibt es Lösungen, die sind safe. Also da brauchen wir gar nicht großartig drüber diskutieren. Wir sind technologisch so weit, mein Gefühl, also das, was ich auch in anderen Gesprächen mitbekommen habe, Es geht eigentlich mehr dann und vielleicht auch nochmal Richtung Alexander Fiesmann. Große Herausforderung ist dann Kommunikation. Also ob es eben in Anführungsstrichen erstmal zu erklären ist, dass es sicher ist, aber wahrscheinlich auch das ganze Thema Schulungsservice, also alles, was da ein Angebot ist. Es geht gar nicht darum, wahrscheinlich die Produkte jetzt noch weiter schnell weiterzuentwickeln, weil sie schon so gut sind, sondern eigentlich eher an der Stelle zu arbeiten, oder?
Ja, ich will nochmal anknüpfen auf das, was du eben sagtest, diese wir sind gefordert, ne? Also ist das Handwerk überfordert? Das ist es nicht. Aber man muss schon sehr anerkennend sagen, dass diese Transformation, diese Veränderungen, die jetzt auch die Handwerkerinnen und Handwerker in den letzten Jahren auf dem Weg hin zu diesen klimaschonenden, klimaneutralen Lösungen, Wärmepumpe, Pelletheizung und andere machen, dass das schon ein Umbruch ist, der alle sehr fordert. Und da kann man eigentlich wirklich nur sagen, Respekt. Und es ist ja nicht nur, man muss mal eben eine neue Technologie lernen. Das sind ganze Systeme heute, über die wir reden. Da ist, sprich, die Wärmepumpe mit dem Batteriespeicher und die PV-Anlage ist integriert und wir machen andere Dinge möglich, ne? Also das ist ja weit mehr als nur, wie früher Alex Schuh hat es gesagt, wir verbrennen mal Gas und Öl, sondern wir sind Teil der Energietransformation. Und zwar ein ganz wichtiger geworden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sie natürlich genauso vor unsicheren Rahmenbedingungen stehen, wie wir als Heizgerätehersteller. Mhm. Also wenn sie von ihren Kunden gefragt werden, ja, was sollen die jetzt einbauen, dann sind da schon auch in der Vergangenheit ziemlich viele Fragezeichen gewesen. Weil ich kann dir auch nicht sagen, wie das Gebäudeenergiegesetz weiterentwickelt wird und ich kann dir auch noch nicht sagen, wie die Förderkulisse in Zukunft aussehen wird. Das heißt, diese Unsicherheiten, die bestehen bei unseren Partnern auch. Und dann würde ich auch noch mal eins sagen, ich glaube, wir müssen wirklich, obwohl ich weiß und wir alle wissen, dass die Zeit eng ist, wir müssen in 2045 klimaneutral sein, das ist Ziel, ist überhaupt nicht zu diskutieren, müssen wir schaffen. Aber trotzdem braucht man eben, und jemand hat es, glaube ich, schon gesagt, Vertrauen schaffen, Orientierung schaffen, Wege aufzeigen, braucht man dafür auch Zeit. Also wir dürfen, glaube ich, nicht den Fehler machen, dass wir sagen, morgen müssen alle gefälligst, ich sage jetzt mal ganz bewusst dieses Wort, ein bestimmtes Produkt kaufen, sondern es sind unterschiedliche Voraussetzungen, übrigens auch bei den Einkommen. Ja, das muss man auch berücksichtigen. Wir werden die Energiewende auch im Wärmemarkt nur schaffen, wenn wir da alle mitnehmen und nicht nur diejenigen, die sagen, jo, kein Problem, ich baue mir jetzt ein tolles System ein, was halt etwas mehr kostet. Ich habe auch rechnet über die Zeit, muss man auch sagen. Aber diese Investitionssumme muss man auch stemmen können. Da reden wir nachher vielleicht auch noch über die Förderung, wäre wichtig. Aber alles in allem, wir sind alle gefordert. Es strengen sich alle unglaublich an. Und dann kam ja, last but not least, auch noch das, was Alex Schussen sagte, nämlich der schreckliche Ukraine-Krieg, wo das Handwerk wirklich die Wochen durchgearbeitet hat. Also da ist kein Wochenende mehr gewesen. Die sind abends um 10 oder 11 oder teilweise noch später aus den Heizungskellern raus. Das war ein Einsatz fast bis zur Erschöpfung. Also großes Lob nochmal an alle unsere Partner, die dich da richtig reingehängt haben. Und ich bin mir auch sicher, obwohl der Weg nicht einfach ist, auch das Fachhandwerk, aber auch die Energieberater und alle anderen, die da mitspielen, da ist Verlass. Das weiß ich sicher. Und deswegen, glaube ich, werden wir diesen vielleicht nicht immer leichten Weg auch gemeinsam schaffen. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass wir die Akteure, das sind ja viele, auf dem Weg nicht überfordern. Das wäre uns wichtig. Also nicht rum, ich sag mal, Zeit lassen und Zeit vergehen lassen und untätig bleiben. Das nicht. Aber wir dürfen jetzt auch nicht alle losrennen, wie Marathon laufen, glauben, das halten wir jetzt durch, das Tempo ohne Ende. Ne? Das muss auch wohl dosiert sein und die Zeit müssen wir uns auch nehmen. Die haben wir auch.
Ich komme doch nochmal zu meiner Frage zurück, dass der Anspruch ja wahrscheinlich dann einfach sehr groß ist, zu kommunizieren. Also Kommunikation derzeit ist ja eigentlich das Nonplusultra. Ans Produkt jetzt ranzugehen und zu sagen, ja, wir versuchen Systeme noch einfacher zu machen, fair enough. Aber das wird nicht der Gamechanger sein, oder?
Also ganz kurz, Alex ergänzt gerne, wir machen beides. Also wir haben heute ein hervorragendes Lösungsangebot. Die Produkte sind gerade in den letzten Jahren extrem entwickelt worden. Gerade was Wärmepumpe angeht, können wir die heute in Gebäude einsetzen. Da war vor 10 Jahren gar nicht dran zu denken. Wenn ich vor 10 Jahren oder wir vor 10 Jahren gesagt hätten, eine Wärmepumpe passt auch in ein Bestandsgebäude, natürlich müssen wir da auch gut planen, dann hätte jeder gesagt, oh, Vorsicht. Ja, also so einfach ist das nicht. Heute sieht das ganz anders aus. Wir haben heute Vorlauftemperaturen bei Wärmepumpen, das hätte ich vor 10 Jahren nicht zu träumen gewagt, ganz ehrlich. Also weiterentwickeln, ja, und das machen auch alle Heizgerätehersteller. Und ich möchte auch nochmal sozusagen werben für die deutschen Heizgerätehersteller. Ich sage es jetzt mal ganz bewusst, die traditionellen Großen sind auch angesprochen, werde jetzt keinen Namen nennen, aber da stecken wir schon unfassbar viel Ressourcen und Aufwand rein, um wirklich Top-Produkte herzustellen. Also uns geht es nicht darum, nur das billigste Produkt zu machen auf gut Deutsch, sondern es muss eins sein und die Menschen haben Anspruch, wenn man über die Marken, die schon erwähnt worden sind, in Deutschland spricht, dass das Produkt halt auch in vielen, vielen Jahren noch genauso gut läuft wie am ersten Tag. Das ist unser Anspruch und das bleibt es auch. Da werden wir nicht keine Kompromisse schließen. Aber wie du sagtest, ne, aufklären, informieren, um Vertrauen zu schaffen. Die Menschen müssen das verstehen. Ja, also es geht zwischen Überreden und Überzeugen ist ein Unterschied. Brauchen wir nicht drauf eingehen, aber gleichzeitig hören wir nicht auf, weiterzuentwickeln und noch besser zu werden. Ich glaube, das ist in Remscheid genauso wie in Allendorf an der Eder. Ne?
Ich spiele mal den Ball rüber zu Alexander von Weiland. Willst du ergänzen?
Also dem ist nichts hinzuzufügen. Das Spannende in dieser Industrie, es gibt 2 Faktoren. Die Technik ist eigentlich schon weiter als die Regulatorik und der Markt. Also das Henne-Ei-Problem ist in dem Fall so zu sehen, dass die Henne ist da und wartet, das Ei ins Nest legen zu dürfen, sprich das fertige Produkt. Wir haben Wasserstoffgeräte, wir haben grüne Gase wie RDME, Ersatz für LPG-Geräte, die schon quasi in der fertigen Entwicklung sind. Da ist aber die Regulatorik noch gar nicht da. Da müssen gerade erstmal Gesetze und Regeln gemacht werden. Also die Industrie, gerade die deutsche, ist super aufgestellt. Und eine Anmerkung, die ich immer gerne mache, weil das wird super gerne verdrängt und vergessen, ist der Produktlebenszyklus. Dieses Produkt ist Heiztechnik. Wir sind in Deutschland absoluter Weltmeister. Durchschnittliche Verweildauer im Gebäude 22 Jahre. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe, ist ein halbes Jahr, ein Vierteljahrhundert vergangen, bis die nächste Entscheidung getroffen wird. Anders als beim Auto oder irgendwelchen emotionalen Produkten ist das also etwas, wo, wenn ich dann die Entscheidung treffe, dann habe ich natürlich auch erstmal einen langen Zeitraum diese Entscheidung getroffen. Und das ist in Deutschland sehr speziell. In England zum Beispiel ist die durchschnittliche Verweildauer bei Gasgeräten, die haben überwiegend Gas, um die 10-11 Jahre. Also das ist ein ganz anderer Markt und das im gleichen europäischen Umfeld und so haben wir das in jedem europäischen Land anders. Also da ist es sehr heterogen nach wie vor und das muss man eben auch berücksichtigen und das, was Alexander sagte, ist vollkommen richtig. Also aber der Industrie kann man nicht vorwerfen, dass sie nicht sehr weit vorausdenkt und auch schon quasi nach morgen guckt und da auch produktentwicklungstechnisch wirklich absolut auf der Höhe der Zeit ist.
Wir haben heute ja, weil wir haben ja insgesamt innerhalb der Kampagne und Aktion eigentlich 4 Technologien. Wir sprechen heute gleich nochmal über 2 sehr konkret. Einmal über das Thema Wärmepumpe. Ich meine, das ist in aller Munde. Da wird, also ich glaube, am Stammtisch ist wahrscheinlich nicht mehr über, also und noch nie so viel über eine Technologie diskutiert worden, wie vielleicht über die Wärmepumpe. Aber auch über das Thema Pelletheizung sprechen wir gleich nochmal. Nicht zu vergessen, Gas-to-Gas und Hybride, das ist nochmal ein anderes Thema, aber das haben wir auch letztendlich, das ist auch zukunftssicher von der Technologie her. Aber ganz kurz mal so in eure Richtung Wärmepumpe, und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ja, wir haben ja sozusagen die Beweisführung, dass Verbrenner in Anführungsstrichen vielleicht dann die Laufzeiten haben. Bei der Wärmepumpe in Anführungsstrichen, zumindest in Deutschland, haben wir es ja vielleicht nicht. Nochmal aus eurer Sicht, wo stehen wir da technologisch? Also wir hatten es eben schon mal angerissen. Ich sehe schon, Alexander von Weiland sagt, eher nicht. Ich weiß auch, ja klar. Also gibt glaube ich, viele, viele Cases und ich habe immer frühzeitig auch gesagt, wir müssen mal in die nordischen Länder gucken, die das schon deutlich länger machen, Dänemark und Co. Wenn ich dann in ein Ferienhaus war, da gibt es schon ganz, ganz, ganz lange die Wärmepumpe. Aber mal aus eurer Sicht, wo stehen wir da? Also weil da höre ich auch immer ganz viel, ne? So, ja, ich warte mal lieber ab, weil da kommt vielleicht noch was und das entwickelt sich noch weiter. Und mal euer Eindruck, vielleicht Richtung Weiland mal.
Der Alexander hat es gerade schon gesagt, wenn du ihn vor 10 Jahren oder uns gefragt hättest, Wärmepumpe im Bestand, hättest du eine andere Antwort bekommen als heute. Es gibt eine stetige technologische Entwicklung. Nur das Thema, was du gerade angesprochen sprichst, und das muss man dem Handwerk tatsächlich auch erklären, das Abwarten bringt nichts. Weil bei einer Verweildauer von 22 Jahren, ich muss ja die Entscheidung irgendwann treffen. Und diesen Attentismus, den wir gerade erleben, wir haben übrigens eine Blaupause aus Baden-Württemberg um das Jahr 2015 gehabt. Da ist fast das Gleiche passiert. Der Verkaufsmarkt ist auch 2015 in Baden-Württemberg eingebrochen, weil das neue EE15-Gesetz dort eingeführt worden ist, auch sehr stark. Also wir hätten im Prinzip das sehen können, was 24 in Deutschland passiert ist, schon aus Baden-Württemberg als Learning, haben wir aber leider nicht. Und also schlicht gesagt, diese Technologie entwickelt sich auch weiter, aber es macht keinen Sinn zu sagen, ich warte jetzt noch 5 Jahre. Wenn ich vor der Entscheidung stehe, die Sanierung im Gebäude zu tun, oder ich habe eine Havarie, das ist übrigens auch das Zauberwort, worauf das GEG immer, oder dieses Heizungsgesetz ja abgezielt hat, auf die Havarie, da haben ja Medien behauptet, man müsste jetzt seine alte Heizung ausbauen, was alles Blödsinn war. Also es geht um die Havarie oder die Entscheidung, in ein wirtschaftlich besseres System zu investieren. Und das ist bei der Wärmepumpe immer fast heute gegeben. Das ist wirtschaftlich immer die bessere Entscheidung. Allein schon, weil sie diesen unschlagbaren Faktor hat von 1 Kilowatt eingesetzte Energie, gibt 3, 4 bis 5 Kilowatt Wärme. Und das wird sich weiterentwickeln, weil auch vor 10 Jahren hätten Alexander und ich auf einer Messe gestanden und gesagt, ja, 1,2, 1,3 wäre schon super wert. Natürlich entwickelt sich das weiter. Trotzdem keinen Grund abzuwarten. Und du wirst es nachher noch ansprechen, die Förderung. Das können wir, glaube ich, jetzt sofort hier sagen. Die wird nie wieder so hoch sein wie aktuell. Also sollte man sich sehr gut überlegen, ob man das nicht jetzt noch die Entscheidung trifft. Denn das Schöne an der Entscheidung bedeutet auch, man hat 3 Jahre Zeit für die Umsetzung. Wenn ich jetzt den Förderantrag von der KfW bewilligt bekomme, kann ich mir 3 Jahre immer noch Zeit lassen, es dann zu tun. Das wissen nach wie vor noch nicht alle Handwerker, das wissen die Kunden noch weniger, das muss man denen erklären. Und von daher nochmal, wenn ich vor der Entscheidung stehe, es wirtschaftlich Sinn macht oder ich habe eine Havarie, in jedem Fall die Entscheidung zur Wärmepumpe hin prüfen, weil das rein technische Verhältnis unschlagbar gut ist. Und es wird sich weiterentwickeln.
Ja, ich würde vielleicht tatsächlich noch mal eins kurz ergänzen, Dennis, weil du sagtest, ja. 22 Jahre und solide Technik bei der Erprobte, das war ja jahrzehntelang im Markt. Natürlich ist dann sowas wie eine Ölverbrennung, Gas, super solide. Die guten alten Kessel, wie man früher gesagt hat, ne? Ich mache mal ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war früher bei Weiland, deswegen haben wir im Bergischen Land in Solingen gewohnt und dort haben wir gebaut und 2012 dort eine Wärmepumpe eingebaut. Und ich trickse jetzt wirklich gar nicht. Diese Wärmepumpe läuft seither, heute ist 2025 bekanntermaßen, ohne einen einzigen Fehler. Null. Null. Da haben wir eine Wartung gemacht, mehr nicht. Es gibt keinen einzigen Fehler, nicht eine Sekunde Ausfall. Bei meinem Auto, was aktuell etwas über 70.000 Euro kosten würde, wenn ich es mir selber gekauft hätte, habe ich das nicht gehabt. Und das ist auch eine Premium-Marke. Ja? Also die Technik ist solide. Und wenn ich jetzt ausrechnen würde, selbst für eine Wärmepumpe nur 15 Jahre und nicht 22, wie Alex gerade sagte, durchschnittliche Lebensdauer von Gasheizungen halten würde, würde ich dieses Geld mit den Energiekosten locker reinspielen. Also jeder, der wartet, wartet ja auch quasi auf einen Zeitpunkt, wo es vielleicht ein bisschen besser wird, aber verschenkt in der Zeit eben bares Geld. Und das ist natürlich nicht klug. Also umbauen heute auf klimaschonende und gleichzeitig, das ist ja das Schöne, die klimaschonenden Lösungen sind ja deswegen klimaschonend, weil sie eben besonders effizient sind auch. Ne? Wenn man jetzt über Wärmepumpen zum Beispiel spricht. Deswegen schlägt sich das auch im Geldbeutel nieder, sprich man spart. Das ist auch wichtig, weil die Energiepreise insgesamt werden jetzt auch nicht sinken. Wir werden nicht mehr in eine Zeit reinkommen, ziemlich sicher nicht, auch nicht bei Strom, wo wir jetzt massiv sinkende Preise haben oder wo wir sehr, sehr günstige Energie, billige Energie hatten. Die Zeiten sind spätestens seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine vorbei. Und das ist ganz ehrlich gesagt auch nachvollziehbar, weil Energie wirklich ein ganz wertvolles Gut ist, ja, und wir da schon sparsam mit umgehen müssen. Also warten auf noch ein bisschen mehr technische Effizienz, ein COP von 6 oder 7 oder was auch immer, für alle Wärmepumpen zum Beispiel, also eine Effizienz, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Geräte sind top, die heute auf dem Markt sind.
auch meine Wahrnehmung, also mit wem man spricht, und das hatten wir jetzt ja eben auch schon, aber das kann man vielleicht mal unterstreichen, technologisch seid ihr da, ob es nun Weiland-Fiesmann ist, sehr, sehr gut aufgestellt. Weiterentwicklung, ja klar, in jedem Fall, aber man muss sich eben wirklich anschauen, dass man in Anführungsstrichen, wenn man Bedarf hat, den natürlich auch deckelt. Und aber vielleicht mal andersrum auch, weil wie gesagt, wir haben ja 4 Technologien und es überschattet in Anführungsstrichen natürlich das Thema Wärmepumpe. Ich sagte eben schon, natürlich alles. Also keiner unterhält sich momentan über das Thema Pellet als Beispiel. Und jetzt haben wir ja heute so ein bisschen das Thema Pellet auch dabei. Könnte jetzt fast auch die Frage stellen, ist das nicht auch ein hybrider Ansatz? Aber mal aus eurer Sicht, wann macht denn Pellet eigentlich Sinn? Also habst du das Gefühl, so dass der Endkunde jetzt unter Umständen, wenn er nicht von selbst drauf kommt und sagt, ich hätte gerne Pellet, also der SRKler wird jetzt Pellet nicht empfehlen. Warum denn nicht?
Das
willst du anfangen, Alex? Ja, ich steige mal ein und ergänze dann gerne. Also immer vom Bedarf ausgehen. Also wir reden ja alle immer von kundenzentrierten Lösungen und es bleibt und ist richtig. Dann sollten wir bitte auch die Debatte so führen, dass wir nicht erst vom Produkt anfangen und dann zum Kunden kommen, sondern ich muss mir immer angucken, ist das Haus gedämmt? Wie alt ist das Haus? Wie groß ist das Haus? Wie ist die Bewohnungssituation? Wohnen die da zu zweit drin? Sind das 5 oder 7 oder 8 Personen, wie auch immer? Das ist total unterschiedlich und diese Unterschiedlichkeit müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Das macht im Übrigen nichts anderes als ein Energieberater, der sich genau die Beschaffenheit des Hauses anguckt und dann zum Beispiel eine Heizlastberechnung macht mit einer sehr komplexen Software. Ich habe gerade eine gemacht. Das ist beeindruckend, wenn man sich das Ergebnis da mal anguckt. Das ist nicht so trivial. Also von den Ausgangssituationen der Menschen denken und dann ergeben sich verschiedene Optionen. Meistens gar nicht so viele übrigens. Wir haben gerade viele angesprochen, aber nicht alle haben Zugang zum Gasnetz zum Beispiel. Ja, nicht alle haben vielleicht die Voraussetzungen, dass sie großen Pelletspeicher reinbauen können, weil sie steht im Plastik nicht, wie auch immer. Und das, glaube ich, muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Also, wann sich das lohnt, ist eine zweite Frage. Ich würde eher mal sagen, wann ist es die beste Option? Und die muss immer von der örtlichen Gegebenheit entschieden werden. Insgesamt würde ich mal sagen, Pellet dann, wenn es sehr hohe Wärmebedarfe sind, also beispielsweise größere Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Man muss natürlich auch bei Pellet, der muss ja da angeliefert werden, vielleicht auch ein bisschen die Ökobilanz insgesamt vom Rohstoff dann, also kurze Transportwege, wenn man das relativ gut kriegt, ne? Ist auch super förderfähig. Pellet kriegt eine tolle Förderung, kann man ja vielleicht später nochmal sagen. Also ausgehend von den Wärmebedarfen, wenn man jetzt sagt, Wärmepumpe macht wenig Sinn oder geht irgendwie nicht, ja, also die würde ich eigentlich immer prüfen, eine Wärmepumpe, auch bei Bestandsgebäuden, dann ist die Pelletheizung sicherlich auch eine tolle Lösung. Ne?
Richtung Weiland?
Ja. Wir haben tatsächlich, weil du das gerade sagtest, der Handwerker berät nicht, das würde ich jetzt nicht so sagen. Es ist tatsächlich regional. Bayern, Baden-Württemberg sind absolute Pellet-Hochburgen, das kann man so sagen. Und auch dort der Wechsel von Öl, also diese autarke Lösung, weil es dort eben im ländlichen Bereich keine Gasnetze gibt oder gab, ist der Wechsel von Öl zu Pellet in den letzten 20 Jahren häufig gewählt worden. Also das ist so, ist es nicht. Ich glaube, den Höhenflug, den Pellet mal angesetzt hat, der ist leider wieder aus sehr menschlichen Faktoren der Gier nach mehr Profit beim Brennstoff, nämlich bei den Pellets, entstanden. Pellet waren mal unglaublich günstig, als das anfing. Und ich weiß selber, ich stand mal vor der Entscheidung, eine einzubauen, vor 25 Jahren, war kurz davor. Und dann machten die den Fehler und sagten, wir koppeln das irgendwie auch an Gas und Öl. Also selbst kamen Ideen mit Merit Order da, wirklich verrückt. Und das hat es leider ein bisschen kaputt gemacht. Dann gab es noch mal die Diskussion mit Schadstoffen, aber die sind da schon gebeutelt. Aber es gab schon einen starken Drang zu Pellets, auch hier in Nordrhein-Westfalen damals, wo ich, wie gesagt, vor 25 Jahren die Entscheidung treffen konnte. Das ist schon da. Und das andere, was Alex gerade sagt, ist außer natürlich die Speicherfläche, die ist schon gegeben. Aber es ist nicht so, dass das ein Thema ist, was out ist. Es liegt auch am Vergleich der Kosten natürlich. Und da, wie gesagt, hat der Markt der Lieferanten von Pellets vielleicht nicht ganz so eine schlaue Entscheidung mal irgendwann getroffen.
Genau, und ihr sprecht ja eigentlich auch eine Sache an. Technologie, ja, eigentlich sind wir bei allen, so wie ich das wahrnehme, sehr weit vorne, gerade auch in Deutschland. Aber man muss sich doch sehr granular anschauen und das sagte gerade eben Alexander von Fiesmann ja absolut richtig, in was für ein Objekt gehe ich hier eigentlich rein und welche Situation habe ich eigentlich, welche Größe und so weiter und so fort. Das macht es ja nicht ganz einfach, wenn man ehrlich ist. Wir waren ja vorhin, ganz am Anfang des Podcasts waren wir so ein bisschen, ich habe halt eine Beratungssituation, wo ich eigentlich immer wieder auch andere Setting vorfinde und muss dann einem vielleicht etwas verunsicherten Kunden, der selber auch etwas schon recherchiert hat. Und mittlerweile Internet macht ja auch vieles möglich. Der weiß schon manchmal mehr als dann der SAKler, der da reinkommt und eigentlich beraten soll. Dafür ist dann ja auch so ein Stück weit diese Kampagne eigentlich da, um ein bisschen safe und Ruhe in die ganze Veranstaltung zu bringen. Ist es, jetzt habe ich lange geredet, aber ist es einfach zu aufgewühlt, der Markt?
Ja, es ist, ich sag mal, fast emotionalisiert worden und das ist so ein typisches Überschwingen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben lange Zeit den Fehler auch gemacht in der Politik, dass wir nur über Strom gesprochen haben, grünen Strom, Punkt, das war's dann. Das geht aber nicht, weil wir die Klimaziele nur erreichen, wenn auch der Gebäudesektor und der Verkehrssektor und auch die Landwirtschaft und alle Sektoren am Ende die Ziele erreichen. Deswegen ist der gerade wichtige Gebäudesektor mit über 30% CO2-Ausstoß, den kann man nicht vernachlässigen, der ist wichtig. Jetzt hat die Politik so ein bisschen überschwingt, ne? Also wenn man dann in die politische Debatte kommt, in den Fokus, dann ist halt Politik, wie es ist. Ja, es geht am Ende natürlich auch darum, wer hat Recht, ne? Es geht auch darum, dass die Opposition andere Ideen hat und diesen Diskurs, den müssen wir auch aushalten. Das ist Demokratie, ich bin froh, dass wir den haben und nicht einer von oben sagt so und ab morgen alles Wärmepumpe, sondern das ist halt die Normalität. So, wir kriegen jetzt auch wieder Ruhe rein, da bin ich sicher. Und diese Aufklärung, dieser Podcast und alles, worüber wir reden und selbst der Stammtisch, den du erwähnt hast, Dennis, ist da ein Stück weit gut. Aber der muss natürlich immer auf Basis von wirklichen Fakten beruhen, ne? Also da ist natürlich auch mit Verlaub viel Unsinn geredet worden. Ich werfe das gar niemandem vor, weil in diesem schwierigen, komplexen Thema kann man nicht erwarten, dass da jede und jeder bis ins Detail Bescheid weiß. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Da überfordert man Leute wirklich. Aber ich nehme mal zwei Beispiele. Ich habe, als wir da mitten in der Entwicklung von Robert Habecks Gebäudeenergiegesetz waren, habe ich einen Fernsehbeitrag gesehen. Die einen haben gesagt, eine Wärmepumpe kostet 300.000 Euro. Da haben sie natürlich die Sanierung vom halben Haus mit gemeint auch, ne? Und die anderen haben aber gesagt, eine Wärmepumpe kostet 15.000 Euro. Ich zitiere jetzt mal einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, den ich jetzt mal nicht nenne. Ist ja auch wurscht, hätte da ein anderer sein können. Und dann nach Förderung kostet 7.500. Das stimmt natürlich auch nicht. Ja, also eine Wärmepumpe nach Förderung ist attraktiv. Da kommen wir noch drauf. Aber diese beiden Spagate, die haben wir gehabt. Die einen haben gesagt, kann sich kein Mensch leisten. Und die anderen haben gesagt, ach, ist doch alles ganz günstig. So, die Wahrheit liegt natürlich wie oft in der Mitte. Und deswegen brauchen wir Sachlichkeit in die Debatte und wir brauchen auch eine authentische Debatte. Ich sage ganz bewusst, mir geht es nicht darum, ich sage das immer bei meinen Freunden, wenn die mich fragen und Alex Schuwe die gleiche Situation haben, wie oft wir in den letzten 2 Jahren gefragt worden sind, was soll ich jetzt machen? Und da ist es wichtig, den besten Freunden rät man nur dann, wenn man selber überzeugt ist, dass es die richtige Lösung für sie ist, weil sonst sind sie nämlich irgendwann keine Freunde mehr, das will man ja nicht. Und da kommt es wirklich darauf an, zu erklären, erstmal Fragen zu stellen. In welchem Haus wohnst du denn? Was ist denn jetzt vor? Sind die Kids demnächst noch da? Ziehen die aus? Wie auch immer. Mit den Leuten ins Gespräch, ins Gemeinsame kommen und nicht zu sagen, wir wollen jetzt massiv nur den Absatz von Wärmepumpen hochdonnern, auf Teufel komm raus und dann bauen wir Wärmepumpen oder andere Lösungen überall ein. Das wäre nicht zielführend, sondern wir machen das so, dass wir für die Kunden die beste Lösung anbieten und dazu muss man sie in erster Linie verstehen und auch zuhören. Das heißt, aus dieser etwas politischen Debatte muss einfach wieder eine sachliche werden. Da sind wir auf einem ziemlich guten Weg, finde ich. Und dann kriegen wir das auch gemeinsam gestemmt, hatte ich vorhin schon gesagt. Das Handwerk ist super, die Unternehmen sind toll, wir haben tolle Technologien. Da habe ich jetzt keine Zweifel, aber mehr Sachlichkeit kann dem Thema bestimmt nicht schaden, ne?
Finde ich gut. Und Thema Sachlichkeit. Wir haben es jetzt schon 2-3 Mal gestreift. Ich finde, wir können da ruhig mal nochmal reingehen, weil das ja auch ein Riesenargument ist. Förderung. Wie sieht denn das jetzt konkret aus? Wie kann man es vielleicht mal auch so, und das soll ja diese Kampagne auch ein Stück weit mitbringen, die Einfachheit, kriegen wir das gemeinsam heute hier relativ einfach auf den Tisch? Wie sieht die Förderung aus? Bis wohin geht's? Beide ziehen die Augenbrauen ein Stück weit nach oben. Aber kriegen wir es hin?
Klar.
In jedem Fall kriegen wir es hin. Wir haben ja eine Förderung, die höchste übrigens in ganz Europa. Ich glaube sogar weltweit. Keiner fördert so hoch wie wir. Und man hat sich auch bemüht, dass diesmal anders als vorher in vier kleine Blöcke zu unterteilen. Das wird wahrscheinlich auch, diese Systematik wird es wahrscheinlich auch bei der neuen Förderung geben. Es wird eine neue Förderung im nächsten Jahr geben, das kann man zumindest schon sagen. Und ich glaube auch, alle sind sich einig, sie wird nicht unbedingt mehr so üppig sein wie die jetzige. Das liegt am Gesamthaushalt und auch an Überlegungen, die man schon von einigen Politikern gehört hat. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, wer vor der Entscheidung steht, sowieso in den nächsten 3 Jahren, wenn ich das schon weiß, eine neue Heizung zu bauen, beziehungsweise sich vielleicht durch den Heizungsbau oder Energieberater hat beraten lassen und dann feststellen wird, dass es wirtschaftlicher ist, eine neue Heizung einzubauen. In dem Fall reden wir über eine Wärmepumpe, dann wäre er wirklich schlecht beraten, das jetzt nicht zu machen. Und das wollen wir ja mit dieser Kampagne auch unterstreichen. Die Zeit ist jetzt noch da. Wir haben das Anfang des Jahres noch etwas anders gesehen. Da war immer das Damoklesschwert, die Förderung könnte dieses Jahr schon abgekündigt werden. Für dieses Jahr, 25, sind wir jetzt sicher. Für 26, zumindest in den ersten 1-2 Quartalen, wird es wahrscheinlich auch noch passen. Aber dann wird es eben angepasst werden und dann verschenkt man einfach Geld. Also das ist die schlichte Botschaft. Also wer es vorhat oder wer eine Havarie erlebt, der sollte in jedem Fall jetzt den Förderantrag stellen. Das ist auch anders als am Anfang erklärt, relativ einfach. Es ist zwar komplexer geworden, was die Beteiligten angeht, aber das Verfahren selber ist einfach und digitalisiert. Und früher hat man manchmal Wochen und Monate auf den Bescheid gewartet. Den hat man jetzt innerhalb von Minuten quasi, wenn man dann diesen Antrag stellt, wird der quasi digital beschieden. Und dann hat man die Sicherheit, kann das zur Seite legen und hat 3 Jahre Zeit, mit seinem Handwerker seiner Wahl an der Lösung zu arbeiten. Also man macht da wirklich null verkehrt und sollte sich mit dem Thema beschäftigen und nicht sagen, ich warte mal, was da kommt. Das wäre nicht unbedingt wirtschaftlich schlau. Ja.
Korrekt. Ich würde noch mal ganz konkret auch noch mal ergänzen. Du hast gesagt, super Förderung. Und tatsächlich, was du eben sagtest, Alexander, ich habe das jetzt zufällig gestern Abend tatsächlich gemacht, weil ich selber mein Wärmepumpenprojekt gerade in unserem Forsthaus plane und jetzt auch die Förderung. Das Ganze hat wirklich nur 5 Minuten gedauert. Das sind 7, 8 Schritte in dem KfW, alles digital. Es gibt nur ein einziges Dokument, was man hochladen muss. Das ist quasi der Vorvertrag, Leistungs- und Liefervertrag mit dem Fachhandwerker, den beide unterschrieben haben, dass sie das Projekt vorhaben. Das ist eine Seite, eine DIN A4 Seite digital. Und dann hat es exakt 2 Minuten gedauert, hatte ich die Förderzusage. Also ohne Warterei, ne, Postfach reingeguckt, nach 2 Minuten war es da. Das ist super. Da gibt es auch Förderservices, die wir heute verschiedene Hersteller anbieten. Das ist wirklich nicht das Problem. Das haben wir deutlich verbessert in den letzten Jahren. Und nochmals konkret zur Förderung. Also es gibt eine 30% Grundförderung für die Wärmepumpen zum Beispiel. Die kriegt eigentlich jeder. Wenn man jetzt natürlich Kältemittel, das ist das R92, die sind sehr, sehr effizient. Das sind auch gerade die jetzt mal State of the Art der Technologie ist, was die Hersteller jetzt entwickelt haben. Und wenn man die deutschen Hersteller anguckt, haben die eigentlich fast alle. Dann kriegt man noch 5% mehr. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Projekt hat, was 35.000, 37.000 beim Handwerker kostet, auf der Rechnung würden diejenigen auf jeden Fall 10.500 Euro Förderung kriegen, um sehr konkret zu machen, wenn man das jetzt mal ausrechnet, weil die Förderung auf Investitionskosten von maximal 30.000 Euro gedeckelt sind. Also die dann in dem Fall 35% beziehen sich auf die 30.000, macht 10.500 Euro, einfache Rechnung. Es geht aber bis zu 70% der förderfähigen Kosten, das heißt 70% von 30.000 sind 21.000 Euro. Das betrifft Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen bis 40.000 Euro pro Jahr. Und das sind halt diejenigen, das finde ich auch gut, die halt das Geld nicht haben, die dann ansonsten ein Problem hätten zu sagen, ja super, ich würde ja auch gerne eine Wärmepumpe einbauen, aber die ist halt noch teuer, weil sie so effizient, weil sie so neu ist, kann ich mir nicht leisten. Und da hat man tatsächlich eine super Förderung, indem man eben bis zu 21.000 Euro bekommt. Und das ist eine wirklich grandiose Förderung. Das glaube ich auch, wird sicher nicht besser werden in der Zukunft. Also es ist einfach geworden, es geht schnell, man kriegt sofort die Förderzusage und man hat wirklich eine tolle Unterstützung auch von unserer Politik in Deutschland. Ne?
Wolltest du noch, Alexander? Du hast
ja, ich würde gerne noch ergänzen, ja, weil ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung, da waren viele Top-Handwerker von uns und die hatten tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, dass es noch eine zweite Förderung gibt, nämlich für Umfeldmaßnahmen. Zum Beispiel, wenn ich neue Heizkörper brauche, die ist auch nochmal bis zu maximal 30.000 Euro. Und da kann ich dann, wenn ich einen integrierten Sanierungsfahrplan mit einem Energieberater oder einem Heizungsbau, der Energieberater ist, mache, kann ich nochmal 20% von 30.000, also 12.000 Euro zusätzlich an Umfeldmaßnahmen bekommen. Und da wir ja auch hier über das Thema Pellet sprechen, haben Alexander und ich uns gestern auch noch kurz drüber unterhalten. Eigentlich ist die Pelletheizung die höchst geförderte Heizung, nämlich wenn ich einen Staubfilter einsetze, der eine bestimmte Filterleistung hat, wird der nochmal zusätzlich mit 2.500 Euro gefördert zurzeit. Ob das so bleibt, wissen wir nicht. Aber wenn man dann quasi die Maximalförderung der 70%, die Alex gerade erwähnt hat, nehmen würde, würde man sogar 23.500 Euro bekommen, anstatt nur 21, wenn man sich auch noch für so einen Filter bei einer Pelletheizung entscheidet. Also üppige Förderung und dann eben noch die Umfeldmaßnahmen, die auch nochmal bis zu 12.000 Euro bringen. Wenn ich also 60.000 Euro investiere, könnte ich 33 oder 35.500, wenn es um den Filter geht, bekommen. Das ist schon üppig.
Umfeldmaßnahmen nochmal, jetzt habe ich mein Mikro fast runtergeholt, aber Umfeldmaßnahmen nochmal ganz kurz, also weil das ist ja häufig auch ein Thema. Also kommt jemand ins Objekt rein und sagt, ja okay, die Technologie an sich einzubauen, die ist förderfähig, aber du musst halt auch noch eine Menge machen, ne? Und dann geht's ja eben weiter und eigentlich Solar und das war ja dieses große Horrorszenario, das aufgemacht worden ist, in Anführungsstrichen. Dabei bleibt's halt nicht, aber auch das wird gefördert.
Genau. Auch das wird gefördert. Also dazu zählen zum Beispiel Effizienzverbesserungen, dieser berühmte hydraulische Abgleich, den man immer machen sollte, auch Pflicht ist eigentlich. Ne? Oder wenn man jetzt tatsächlich sagt, man dämmt nochmal die Rohrleitung besser, man tauscht Heizkörper aus, sowas. Ne? Das sind die Umfeldmaßnahmen, glaube ich. Und also es gibt eine ganze Menge Förderung, hat man schon gesagt. Und vielleicht nochmal zurück auch, weshalb wir diese Kampagne machen, wir haben es am Anfang ja schon besprochen, ist genau zu vermeiden, jetzt zu warten. Also bitte nicht warten, ist die Antwort. Und das liegt eben auch daran, dass das eigentlich alles da ist. Die Technologie ist da, die Handwerker sind da, die haben auch Zeit. Also es ist nicht so, dass wir jetzt in diesem Peak nach dem Ukraine-Krieg waren ja alle hoffnungslos überlastet. Ich hatte es gesagt, Samstag, Sonntag durchgearbeitet. Jetzt sind wir wieder in einem zwar gut ausgelasteten Modus, aber man wartet jetzt nicht mehr Monate auf eine Heizung. Ja, das ist vorbei. Das funktioniert super. Und ich sage das auch deswegen, nicht weil wir jetzt hier irgendjemanden da zum schnellen Kauf zwingen wollen, das ist ja völliger Blödsinn, sondern die Menschen werden enttäuscht sein, wenn sie jetzt warten und dann eben die Förderung zurückgeht. Weil ich sage mal ganz ehrlich, das ist wirklich viel Geld, was wir dort uns leisten, auch aus unseren Steuermitteln. Am Ende, in dem Fall kommt er ja aus dem Klimatransformationsfonds, also letztlich aus dem Brennstoffemissionshandel und zukünftig dann aus dem ETS2, also aus diesem Handel dann mit CO2-Zertifikaten, ist ja nicht wirklich Steuergeld, aber trotzdem, es ist Geld, was erstmal da sein muss und das ist jetzt wirklich gut. Also wir wollen auch ein bisschen vorsorgen mit unserer Aufklärung, dass Menschen jetzt glauben, das wird noch besser und nachher kommen die zurecht und sagen, ja super, jetzt kriege ich ja weniger als vorher. Also die Wahrscheinlichkeit ist eben auch da und das würde dem ganzen Thema nicht gut tun, auch sowas.
Vielleicht, und wir kommen schon auch langsam zum Ende, aber nochmal die Frage, wir reden jetzt momentan immer über Förderung. Am Ende, ich glaube, das, was immer übrig bleibt als Restsumme für denjenigen, der die Technologie einbauen muss, ist es ja doch immer auch eine große Summe. Hat nicht jeder liegen, muss man auch ganz klar sagen. Aber auch da, glaube ich, und das sind ja auch so Dinge, die dem Handwerk dann wieder entgegenschallen, ne? Dem wird halt gesagt, ja, Förderung ist ja super, aber wer soll denn trotzdem die 15.000 Euro übernehmen? Aber auch da, finanzierungstechnisch, ist ja auch eine Menge möglich, oder?
Also anders als noch vor vielen Jahren sind heute verschiedene Modelle im Angebot. Die klassische Finanzierung, es gibt sogar Leasing-Modelle, da gibt es wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es wird, glaube ich, keiner überfordert, der Gebäudebesitzer ist. Das muss man ja immer noch mit in die Argumentation stellen. Es ist ja der Gebäudebesitzer, der sich sowieso theoretisch alle 22 Jahre mit seiner Gebäudetechnik beschäftigen muss. Und dementsprechend diesen Invest immer hat. Diese Diskussion finde ich übrigens auch schräg, so nach dem Motto, der Staat zwingt mich zu etwas, der tut er nicht. Deshalb war das auch so schlau, dass GEG am 1. Januar 24 platziert, das sind nämlich 22 Jahre bis 45 gewesen. Also ich habe genau diese Periode abgeweist. Wäre sehr schlau gemacht, weil dadurch entziehe ich das Argument, dass der Staat mich zu irgendwas zwingt, das tut er nicht. Ja. Sogar, muss man auch nochmal sagen, Robert Habeck hat das Betreibestoppverbot nach 30 Jahren aufgehoben. Das heißt, Heizungen können jetzt länger betrieben werden, theoretisch bis Ende 44. All das ist schon sehr kundenfreundlich. Und wie gesagt, Finanzierung ist da. Da gibt es diverse Modelle und es kommen auch immer noch neue Dinge drauf. Da reden wir noch nicht mal über PV, wo es dann sogar umsonst und mit Miete und sowas alles, gibt es ja verschiedene Modelle. Also ich glaube, keiner wird überfordert, wenn er sich ein bisschen im Markt informiert.
Genau, ja. Würde ich auch so sehen. Einfach mal googeln, hätte ich gesagt. Auf die Seiten der Hersteller gehen. Die haben tolle Modelle. Wie gesagt, man muss den Anfangsinvest dann, der ja bleibt. Natürlich ist das viel Geld, darf man nicht vergessen. Den muss man nicht in allen Fällen aufbringen. Da gibt es die Modelle, die Alex gerade angesprochen hat. Also da auch informieren ist das A und O. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, das ist immer noch zu viel aufgrund der persönlichen Situation, dann muss man auch sehen, es gibt diese Lösungen, die haben ja auch unterschiedliche Preisniveaus. Vielleicht ist dann die Pelletheizung natürlich nicht so effizient, wenn man es auf dem Papier rechnet, wie eine Wärmepumpe. Das kann es gar nicht sein. Aber dann ist vielleicht die nächsten Jahre das eine richtige Lösung und irgendwann mal dämmt man sein Gebäude oder wie auch immer und dann passt auch die Wärmepumpe rein. Also wir dürfen auch nicht den Anspruch haben, glaube ich, gleich die ideale und perfekteste Lösung, aber jetzt was zu tun und dafür gibt es eine Menge Möglichkeiten, die auch finanzierbar sind, ist erstmal richtig. Ne?
Das hört sich gut an. Ehrlich gesagt hört sich das gut an und ich glaube, wenn wir jetzt hier schon mal so ein bisschen Impuls liefern können, auch über die Kampagne nochmal, www.zukunftssicherheizen.de gerne draufgehen, aber wir sprechen ja aktuell gerade mit Weiland Fiesmann, auch da gerne mal auf die Internetseiten gehen, da wird es auch mit Sicherheit viel Informationen geben, so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, in alle Richtungen, ob es jetzt Förderung, ob es jetzt Finanzierung angeht, da gibt es sicherlich eine Menge Antworten auf die Fragen, deswegen ist es ja wahrscheinlich auch so wichtig, dass das Handwerk gerade ja auch mit euch Herstellern sehr eng zusammenarbeitet und da auch alle Services letztendlich ein Stück weit nimmt, die da zur Verfügung gestellt werden. Denn das ist auch meine Wahrnehmung, dass da eine Menge passiert. Ja, vielen Dank erstmal für den Überblick. Ich habe jetzt noch ganz zum Schluss wieder unsere 5 Fragen. Ich würde sagen, wir spielen mal Ping-Pong und würde diesmal bei Alexander von Fiesmann anfangen wollen. Genau, antwortet einfach gerne das, was eure Präferenz ist, was ihr gerne macht und vielleicht noch ganz kurz antworten, warum, wieso, weshalb. Erste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
Ja, Nachteule. Frühaufstehen ist nichts für mich.
Okay, aber im Job wahrscheinlich muss man schon manchmal, oder? Es lässt sich nicht ändern, aber wenn du es dir aussuchen könntest.
Das stimmt, aber die Freude hält sich in Grenzen, wenn ich um 5 aufstehen muss, ehrlich gesagt.
Okay. Und bei dir, Alexander Schuh, wie sieht's aus?
Tatsächlich genau umgekehrt, eher der Frühaufsteher-Typ. Und ich merke zumindest, dass ich leistungsfähiger bin im vorderen Teil des Tages und nach hinten dann baut das ab. Vielleicht liegt es auch am Alter, keine Ahnung.
Okay, dann bleibe ich gleich bei dir. Zweite Frage, Pizza oder Grillabend?
Da ich kein Fleisch esse, würde ich dann die Pizza vegetarisch vorziehen.
Okay, und dann.
Aber man kann natürlich auch Tofu grillen, also. Aber okay. Ich würde eher die Pizza.
Okay.
Ja, ich bin auch bei der Pizza tatsächlich, aber auch gern mit Fleisch, weil meine Frau sagt, ich kann nicht grillen und da hat sie sogar recht. Ich kann nicht grillen. Also, wenn jemand anders grillt, gerne auch grillen. Ich finde das nett, weil das sehr gesellig ist. Aber Pizza oder Grillabend, dann eher die Pizza.
Okay. Dritte Frage. Berge oder Meer? Wo findest du mehr Ausgleich? Jetzt wieder Richtung Alexander von Fiesmann.
Das ist schwer zu entscheiden. Ich bin als Kind mit meinen Eltern immer in die Berge gefahren. Ich bin auch gebürtiger Rosenheimer, auch wenn man es nicht mehr hört. Insofern ist die Präferenz zu den Bergen naheliegend. Ich finde Berge unglaublich schön, weil auch entspannen und eine Vielfalt bieten, wie man selten, finde ich, in der Natur erlebt. Wir sind aber jetzt, seitdem ich verheiratet bin, immer wieder auch an die Ost- und Nordsee gefahren. Finde das auch toll, war auch viel in Skandinavien. Also man kann da in beiden Regionen super entspannen. Wichtig ist für mich immer mit dem Kopf weg von dem, was man so einen ganzen Tag macht. Das kann in Bergen gut sein und ist aber auch am Meer gut.
Aber wenn dann Meer, nehme ich raus, dann eher nach oben als jetzt in Süden, wo es knallewarm
genau.
ist.
Korrekt. Also tatsächlich so, dass ich eigentlich noch nie am Mittelmeer war, außer mal so ein paar Tage irgendwie da entlang gefahren, weil man halt zufällig da war. Aber wir sind so die skandinavischen, die kühleren Typen, hätte ich fast gesagt. Und dann kann man ja noch Ostsee oder Nordsee. Und ich sag Ostsee, weil da gibt's immer Wasser. In Nordsee gibt's manchmal Wasser. Da gefällt mir die Ostsee besser.
Okay. Alexander, und wie sieht's bei dir aus, Alexander von Weiland?
Ja, also da bin ich mit Alex sehr nah dran, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin der Prototyp 50-50. Ich habe es in 15 Jahren 10-mal geschafft, in einem Urlaub beides zu machen. Und zwar eine Woche in den Bergen und dann, also in den Alpen und dann ans Mittelmeer zu fahren, weil ich ein Wassermensch bin. Also ich muss Wassersport machen, egal was. Und ich fahre aber auch jedes Jahr Ski. Bis zu ein, zwei Mal oder gehe wandern. Also für mich muss beides in einem Jahr stattfinden, sonst werde ich wahrscheinlich eingehen.
Okay, denn sind ja beide Parameter gegeben, von daher. Frage 4, ich bleib gleich bei dir. Und zwar, wenn du eine Superkraft hättest, dann lieber an Orte beamen oder Gedanken lesen?
Dann würde ich lieber Gedanken lesen.
Sicher? Ich habe die Frage schon mal in einem anderen Podcast gestellt und hab selber dann gedacht, ach je, ob ich das möchte, aber das wäre dir lieber, ja?
Ja, weil du dann das, was ich beruflich auch mache, wahrscheinlich noch besser machen könntest.
Ah, okay.
Oder stärker beeinflussen.
Ganz pragmatisch, sehr gut. Und Alexander von Fiesmann, wie sieht es bei dir aus?
Ich würde das Beamen bevorzugen.
Ja.
Haben wir neulich erst drüber gesprochen. Also ich reise sehr gerne, bin auch gern woanders. Aber was wirklich lästig ist, ist dieses Fahren, ne? Also dieses Reisen an sich kann man natürlich auch irgendwie mit schön gestalten, aber meistens ist es ja eigentlich Aufwand, ne? Wenn man im Auto oder wo auch immer, selbst im Zug ist ein bisschen angenehmer, mache ich auch viel, jetzt nicht im Urlaub, aber jetzt auf Dienstreisen auf jeden Fall, bevorzuge ich eher einen Zug. Aber so beamen wäre schon toll. Ne? Ich meine, man könnte ja dann sagen, man steigt jetzt einen Berg rauf und zur Abkühlung beamt man sich mal eben in die Ostsee, das ist schon cool. Ne? Also ich wäre dann so der Beamer-Typ.
Ich glaube, ich tendenziell auch. Ich glaube, das mit den Gedankenlesen, das muss man abkönnen. Also, weil da kommt vielleicht auch nicht immer nur. Aber ich kann es auch andersrum verstehen, dass es für den Job natürlich manchmal hervorragend wäre, zu wissen, was jemand denkt. Letzte Frage. Team-Meeting in live oder lieber digital?
Alexander? Also ganz klar, live. Also ja. Dieses Format mit Hybrid ist ja schon toll heute und bietet auch vielen, auch gerade wenn man über das Thema Familie und Beruf vereinbaren, haben wir Jahrzehnte diskutiert. Jetzt haben wir es eigentlich gut hingekriegt, sind quasi durch die Pandemie gezwungen worden. Ich finde das sehr, sehr gut. Aber Menschen zu erleben, ich bin ein absoluter Netzwerker, wenn mich jemand ständig vor Meets, also Teams oder Google Meet arbeiten wir hier noch, arbeiten lassen würde, würde ich verrückt werden. Also ich brauche Menschen um mich rum, ich möchte Menschen spüren, erleben. Das ist eine ganz andere Qualität. Also ich freue mich über einen guten Mix, aber Menschen persönlich zu begegnen, ist für mich äußerst wichtig.
Ich sehe jemanden nicken, das heißt, Alexander von Weiland kann
dem
das
so. Dem ist nichts hinzuzufügen und es ist schlicht menschlich. Sonst können wir es ja zukünftig der KI überlassen, Entscheidungen zu treffen und glücklicherweise wird das nie der Fall sein, weil das der menschliche Faktor ist.
Genau. Und ich glaube, da, wo wir auch drüber gesprochen haben, Thema Handwerk, Thema SAK, das ist immer noch echt auch ein People-Business. Und genau, da geht es um Vertrauen. Und ich glaube, besseren Abschluss finden wir nicht, als nochmal darauf der Hinweis, Aktion, Kampagne anschauen, www.zukunftssicherheit sind draufgehen und dann bekommt man da auch alle Infos. An beide Alexander hier in der Runde einen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen coolen Überblick gegeben. Es hat mich echt gefreut, mit euch zu sprechen. Wir haben es auch wirklich, finde ich, spannend inhaltlich hinbekommen. Und wenn jetzt jemand rausgeht und sagt, ah, alles klar, das nehme ich mal für mich mit. Ich glaube, dann haben wir wieder einen Schritt mehr gemacht in die richtige Richtung. Also von daher wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und hoffe, wir sehen uns bei Veranstaltungen, Messen wieder und sind gemeinsam ein Stück voran. Vielen Dank an alle.
Danke ebenso. Danke.
Bis dann. Ciao.
Danke, dabei sein zu dürfen. Tschüss.
Tschüss.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.